E-Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom E-Kerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier im iKerne-Podcast seit mittlerweile über 4 Jahren über Eckernförde, meistens mit Menschen von hier oder mit einem besonderen Bezug zu Eckernförde. Und alle haben irgendwie eine ganz eigene Geschichte. Und die heutige Folge ist voraussichtlich, sage ich jetzt mal, vorerst die letzte Folge in einer kleinen Reihe. Ich habe nämlich in den vorangegangenen beiden Episoden mit Hauke Schulte-Kersmecke gesprochen. Hauke kommt hier aus der Region und hat sich im Sommer 2024 auf den Weg gemacht, mit dem Fahrrad die Welt zu umfahren. Wer wissen will, wer Hauke genau ist und wie es dazu gekommen ist, der hört sich besser vor dieser Folge die letzten beiden Folgen zuerst an. Dort erfährst du nämlich, wie alles begann und was Hauke Stand heute schon so alles erlebt hat. Aktuell ist Hauke gerade auf Heimaturlaub, so kann man es glaube ich nennen, oder?
Ja.
Und das ist ein guter Anlass, vielleicht das bisherige mal insgesamt so Revue passieren zu lassen. Hallo Hauke, schön, dass du wieder dir Zeit genommen hast und wir heute wieder ein bisschen plaudern können.
Ja, moin moin.
Moin moin, klasse. Dein Rad steht ja jetzt in Delhi.
So ist es.
Und da steht es warm und trocken?
Nein.
Nein?
Also warm schon, trocken. Wahrscheinlich, weil es nicht regnen wird, aber es steht im 6. Stock auf einer Dachterrasse.
Okay. Wie bist du da rangekommen, an den Platz, wo es da steht?
Den habe ich in einem Tempel kennengelernt, wo ich die erste Nacht in Delhi geschlafen habe.
Okay.
Eigentlich wollte ich mein Fahrrad woanders hinstellen. Das war ein Kontakt, den ich über Warm Showers hatte. Also Warm Showers ist sowas wie Couchsurfing. Mhm. Haben wir vielleicht schon mal, hat der eine oder andere schon mal von gehört. Mhm. Warm Showers ist halt für Radreisende. Mhm. Und das war dann geplatzt, beziehungsweise hatte dann noch einen anderen Kontakt, der näher dran war. Mhm. Der hat dann zugesagt, ja, kann ich bei ihm unterstellen. Mhm. Dann habe ich dem anderen abgesagt, dann hat sich der andere nicht mehr gemeldet. Mhm. Und so hatte ich dann plötzlich gar keinen Platz mehr.
Okay.
Und so war das dann so eine Notlösung. Es ist, glaube ich, nicht die beste Lösung, mhm. So, weil der Typ, bei dem ich das sozusagen untergestellt habe, der wohnt gar nicht selber in dem Haus, sondern nur daneben.
Ach
aber
so,
dem Vater okay. gehört das Haus.
Okay.
So,
aber du bist da zuversichtlich und gelassen, dass wenn du zurückkommst, das Fahrrad noch so da.
Also, das Fahrrad würde auch da sein. Das ist angeschlossen am Geländer von der Brüstung da.
Okay.
Aber es könnte halt passieren, dass mal irgendeiner von den Bewohnern denkt so, ey, ich will jetzt unbedingt wissen, was in diesen Taschen drin ist.
Okay.
Der mal reinguckt und gerade eine lange Unterhose braucht oder so.
Ja, das kann natürlich sein.
Man weiß es nicht, ne?
Okay.
Aber das wird alles in
Ordnung sein.
Braucht man sich jetzt auch keine Gedanken drüber machen, weiß
nee.
Man ja nicht.
Nee, das auf gar keinen Fall. Und du sagtest eben so ganz beiläufig, du hattest dann vorher mal in einem Tempel geschlafen, Hindu-Tempel dann, ne?
Nee, vom Sikhismus.
Okay.
Schon mal von gehört?
Noch nie.
Ich vorher auch nicht. das ist aber für mich tatsächlich so die interessanteste Religion, die ich bis jetzt so kenne.
Mhm.
Das wäre jetzt viel zu, würde den Rahmen sprengen, jetzt diesen Sikhismus zu erklären, kann ich auch gar nicht. Mhm. Aber das ist eine Religion, die ist vor allem im Westen von Indien, Nordwesten, vertreten. Und die ist ziemlich offen und sehr einfach im Vergleich zum Beispiel zum Hinduismus.
Mhm.
Der Hinduismus ist ja super komplex mit 1000 Nebenarmen und es gibt ja auch gar nicht den einen Hinduismus, sondern es gibt die ganzen verschiedenen Hindu-Religionen.
Mhm.
Und genau, die Region, wo ich durchgefahren bin bis Delhi, die ist in erster Linie vom Sikhismus geprägt.
Mhm.
Und weil ich sowieso nirgendwo anders schlafen konnte, außer in Tempeln, weil da sind nur Felder oder Häuser,
okay.
habe ich immer in diesen Tempeln geschlafen. Und dann bin ich nach Delhi reingefahren und habe einfach kein Hostel gefunden, weil die alle gerade irgendwie voll waren.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hat ja irgendein Tempel wieder einen Platz für mich. Und somit habe ich die erste Nacht da wieder bei so einem Tempel geschlafen. Bevor ich dann ins Hostel bin.
Und haben die da Schlafplätze oder hast du dann irgendwie so eine Ecke und dann kannst du da deine Isomatte ausrollen und dann
nee, die haben tatsächlich bei den größeren Tempeln immer extra Schlafmöglichkeiten, also richtig Räume.
Okay.
Bei den kleineren auf dem Dorf ist dann irgendwo eine Ecke so.
Hm.
Wird da irgendwo schnell ein Bett hingestellt oder da liegt irgendwo eine Decke rum, so in irgendeinem kleinen Nee, in einer kleinen Ecke so, ja.
Und jetzt muss ich mal nachfragen, wie läuft denn das konkret ab? Jetzt siehst du da irgendwo, da ist der Sikhismus-Tempel. So, genau. Dann fährst du mit deinem Rad dahin und dann sagst du, hallo, ich bin Hauke, guten Tag.
Kann ich hier schlafen? Und dann kann ich da schlafen.
Und dann sagt er, schön, dass du da bist, Hauke, kannst schlafen.
So, ja, tatsächlich läuft das so ab.
Ehrlich?
Ja. Ja.
Also keine Nachfragen oder keine Regeln jetzt in dem Sinne, eine Einweisung, aber du darfst da und in den Bereich darfst du nicht rein oder irgendwie sowas, sondern
tatsächlich nicht. Also ich hatte von jemandem ein Turban geschenkt gekriegt und das ist nämlich dieses Zeichen vom Sikhismus. Also man kennt ja diese Bilder von Menschen mit Turban aus Indien.
Ja.
Und diese richtig kunstvoll gemachten Turbane, das sind alles Leute vom Sikhismus.
Okay.
Genau, weil das ist da Pflicht, dass man als Mann diesen Turban trägt oder beziehungsweise seine Haare bedeckt. Und dann hatte ich dann halt schon den Turban auf und dann war für die so klar, irgendwie, der weiß schon ein bisschen, was abgeht. Und es gibt da auch fast keine Regeln. Also es gibt diese Tabus und so, was weiß ich, du darfst das und das nicht machen, wenn du in den Tempel gehst und so. Das gibt's da fast nicht. Also es gibt die Regeln, du musst barfuß und deinen Kopf bedecken.
Okay.
So viel mehr gibt's da nicht. Also ich kann da als Ungläubiger in Anführungsstrichen, kann ich da einfach rein in den Tempel. Ich kann mich da hinsetzen, mir das angucken, ich kann da Fotos machen, ich kann da alles machen. Genau.
Also diese Symbolik sozusagen, wenn du den Turban aufhast, diesen speziellen Turban, wenn du den jetzt nicht geschenkt bekommen hättest, kann man den irgendwo kaufen?
Theoretisch kann man das auf jeden Fall.
Ja.
Hätte ich aber nicht gemacht.
Nee, meine ich doch, ne? Also wenn, das ist ja dann auch so ein Zeichen, wenn dir jemand den Turban schenkt, dass er irgendwie denkt, ah, so eine ganz große Nulpe ist der jetzt nicht, so?
Nee, ne? Das ist auf jeden Fall eine Erweisung von Respekt.
Respekt, so, ne?
Ja.
Und
ganz,
dann,
ganz klar.
Dann ist das ja, dieses Symbol ist dann ja sozusagen der Schlüssel, wenn man so will, in einen Schlafplatz. So, zu einem Schlafplatz.
Also, auch wenn ich den Turban nicht gehabt hätte, hätten die mich trotzdem.
Hätten sie auch genommen?
Ja, definitiv.
Okay.
Bei den ersten war das ja auch so, da hatte ich den noch nicht. Da hatte ich mir einfach dann mal so ein Tuch gekauft. Machen auch ganz viele, die im Alltag keinen Turban tragen, also zum Beispiel in den größeren Städten, sind viele, die diese Tradition abgelegt haben, sind trotzdem, gehören zum Sikhismus, aber tragen keinen Turban. Die wenden sich dann einfach so ein Tuch um, wenn sie in den Tempel gehen. Und genau das hatte ich vorher. Und das ist kein Problem. Aber mit Turban finden sie es natürlich nochmal deutlich.
Angenehmer. Und
angenehmer.
Das ist ja auch ein Respekt, der sozusagen dieser ganzen Tradition dann auch so gezollt wird. Ne?
Total, total.
Und jetzt muss ich auch noch mal fragen, Delhi ist schon eine rummelige Stadt, oder?
Oh, ganz schlimm. Ich wollte nie nach Delhi. Ich wollte absichtlich drumherum fahren. Aber als ich dann die Idee hatte mit dem Flug nach Hause, war klar, ja, da muss ich nach Delhi, weil das ist der günstigste Flug von Delhi nach Berlin.
Okay.
Deswegen bin ich dann nach Delhi reingefahren. Aber an so für sich, also wenn ich wieder da bin, dann werde ich auch ganz schnell sehen, dass ich da wieder rauskomme.
Ja, fährst nach Mumbai.
Nee. Da werde ich auch nicht hinfahren.
Ja, jetzt sagtest du ja schon, Delhi, kurzer Stopp zu Hause, aus unterschiedlichen Gründen, aber eben auch, weil es dir gut tut und weil es, glaube ich, auch der ganzen Reise und so auch gut tut, weil ich glaube, dass du letztendlich vielleicht auch ein Stück weit so viele Eindrücke gewonnen hast in diesen 6,5 Monaten, die du unterwegs warst, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man da einfach mal so kurz auf Stopp drücken
total
kann. Und Stopp ist ein gutes Stichwort. Möchtest du, dass der iKerne-Podcast werbefrei bleibt? Wenn ja, dann kannst du mir gut dabei helfen. Auf meiner Website www.ikerne-podcast.de habe ich zwei Möglichkeiten eingerichtet, wie du mich unterstützen kannst. Entweder kannst du mir über PayPal einen Beitrag deiner Wahl zukommen lassen oder du klickst dir einfach eine Steady-Mitgliedschaft. Wenn du mich über Steady unterstützt, kannst du dich bald auf exklusive Inhalte und besondere Infos freuen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit neue Eindrücke habe, kann ich ganz anders das Vergangene verarbeiten. Ich habe es zum Beispiel gemerkt an meinem Tagebuch schreiben. Es fiel mir zuletzt immer schwerer, Tagebuch zu schreiben, mich zu konzentrieren. Und dann war ich in Budapest, da bin ich durch ein was ziemlich Dummes in Budapest hängen geblieben auf dem Rückweg. Aber da war es schon so, das ist ein halbwegs gewohntes Umfeld, so, das ist nichts Spezielles mehr. Und ich konnte mich einfach hinsetzen, hab einfach losgeschrieben. So, weil diese Fülle an Eindrücken nicht mehr da war. Genau, also zum Verarbeiten, zum Reflektieren war es auf jeden Fall, oder ist es sehr wertvoll. Ja, und ich habe diesen Komfort, diesen Luxus, in dem wir hier leben, halt sehr schätzen gelernt. Entgegen meiner Erwartung. Also ich hatte eher, bevor ich losgefahren bin, erwartet, so, wenn ich wieder zu Hause bin, natürlich damals mit der Erwartung nach, was weiß ich, 3 Jahren oder wann auch immer, dann brauche ich das alles nicht und dann werde ich halt noch mehr ein Gegner von diesem Luxus, in dem wir leben, sein. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich weiß es jetzt so zu schätzen, diesen Lebensstandard, den wir hier haben. Und das macht auch was. Also das einfach wieder zu merken, boah, dieser Lebensstandard, wir sind so privilegiert hier. Und das aber nicht zu verachten, sondern das schätzen zu können.
Zu genießen. Ne? Also sehr zu genießen. Das ist einfach... Ja. Und jetzt umgekehrt, wie ist es denn, wenn du dran denkst, dass du es auch ohne den Luxus geschafft hast irgendwie? Also ist das auch irgendwie ein Gefühl, ich will jetzt nicht sagen stolz oder so, aber wo du sagst, ich weiß auch, dass ich es hinkriegen würde, wenn ich jetzt nicht hier im Daunenbettchen liege und von Mutti den Kaffee ans Bett gebracht kriege.
Doch, total. Also ich merke es ja daran, wie viel ich jetzt, wo ich hier bin, einfach erzählen kann. Was ich alles erlebt habe. Und es ist auch irgendwo natürlich stolz zu sehen, ja, ich kann auch einfach mit fast nichts. Also alles, was ich habe, ist in diesen 6 Taschen. So, und mehr brauche ich auch an für sich nicht. Natürlich, wenn ich hier lebe, brauche ich mehr, aber zum Überleben brauche ich nicht mehr.
Brauchst du nicht mehr, ja.
Ja, ich meine, man könnte auch mit noch weniger überleben, aber
diesen
Luxus muss ja schon sein.
Ja, ich meine, das ist ja auch immer so diese Teufelsspirale sozusagen. Also je mehr Dinge du hast, desto größer werden auch irgendwann so die Sorgen, ne? Weil du Angst hast zu verlieren. So, dass du hast Angst irgendwie, dass Dinge auf dem Spiel stehen und so. Und wenn du dann aber irgendwie dich wieder so ein bisschen erden kannst und sagen kannst, okay, ich weiß aber, dass ich auch mit wenig klarkomme, unterscheidet das dich schon von vielen anderen Menschen.
Ne? So, ja, das ist glaube ich, schon eine... Zum einen das und wenn man jetzt mal das weiter spinnt, so, man kann viel verlieren, wenn man viel hat. Wenn man jetzt alles verliert und man sonst aber eigentlich nichts hat, dann hat man nichts mehr. Das ist auch so ein Grund, warum ich diese Reise machen möchte und auch ja angefangen habe. Einfach Erfahrung. Erfahrung und was man auf so einer Reise lernt, das lernt man richtig, weil es mit Emotionen verknüpft ist. Und diese Erfahrung kann dir nie wieder jemand nehmen. Also dir kann alles genommen werden. Du kannst nackt auf der Straße stehen und hast nichts mehr. Aber wenn du diese Erfahrung hast, dann hast du noch was. Und kannst dich an irgendwas erinnern, kannst dich an irgendwas langhangeln, wenn es mal richtig schlimm kommt. Ja, und wenn ich jetzt, was weiß ich, den normalen Weg gegangen wäre, Schule, Ausbildung, Arbeiten, irgendwann Kinder, irgendwie, ja, da ist nicht viel, was dann noch bleibt, wenn nichts mehr da ist. Ja, und das bleibt halt, ne?
Das glaube ich, wobei ich eben auch glaube, dass also wenn ich jetzt mal an mich denke, ich kann nur von mir sprechen, ich habe das nicht gemacht, nichtsdestotrotz, hilft die Beschäftigung mit solchen Situationen eben auch genau, sich selber solche Fragen zu beantworten, wie du sie jetzt so stellst. Ne? So, was mache ich denn, wenn alles weg ist? Ne? Ja. So. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich es mir in meiner Vorstellung sozusagen so hinbiege, dass ich klarkommen würde.
Ja.
Und du weißt es.
Ja.
Du weißt es. So, das ist glaube ich, so ein wirklich elementarer Unterschied zwischen den Menschen, die sowas machen wie du. Ne? Eine andere Sache, die mir jetzt so einfällt, ist, glaubst du, dass du angstfreier geworden bist jetzt schon?
Nach Definitiv.
Ja, ne?
Also Angst war mehr oder weniger das größte Thema, mit dem ich mich auf dieser Reise auseinandergesetzt habe. Weil Angst stört ungemein. Sie hindert ganz, ganz viel. Und ich habe mich in dem Zuge einfach damit auseinandergesetzt, versucht, Angst komplett abzulegen.
Wie hast du das gemacht?
Mir einfach immer wieder vor Augen geführt, wie sinnlos es ist. Weil ich habe festgestellt, davor, wovor ich Angst hatte, das ist nie eingetreten. Mhm. Sorgen machen ist ja letztendlich dasselbe wie Angst haben, nur in einer abgeschwächten Form.
Ja.
Und es bringt halt einfach nichts, vor etwas Angst zu haben, von dem man nicht weiß, dass es passiert.
Mhm.
Also es klingt jetzt erstmal banal, weil man sagt, ja, ich habe ja davor Angst, weil ich nicht weiß, was passiert.
Mhm.
Aber andersherum, wenn man nicht weiß, dass, ob es passiert, dann macht es doch gar keinen Sinn, davor Angst zu haben.
Mhm.
Ja, und wenn es da ist, dann braucht man keine Angst mehr davon haben, weil dann weiß man
dann
ja, was Phase ist.
Ja.
Es gibt im Englischen so einen Spruch, der heißt, nothing is to be feared, it's only to be understood.
Mhm.
Und das ist letztendlich dasselbe. Menschen haben nur vor dem Angst, was unbekannt ist.
Was sie nicht verstehen.
Was sie nicht verstehen, genau. Mhm. Und wenn du es verstehst, ja, dann hast du es verstanden, dann brauchst du keine Angst mehr davor haben.
Mhm.
Und da arbeite ich ganz, ganz stark immer noch dran.
Mhm.
Und bin da schon sehr weit gekommen, würde ich mal sagen.
Mhm.
Also das letzte Mal, dass ich auf der Reise Angst hatte, war tatsächlich, bevor ich in den Iran gefahren bin.
Mhm.
Da dachte ich schon eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich wäre schon so weit, dass ich da diese Angst nicht mehr haben müsste.
Mhm.
Habe aber gemerkt, aufgrund der Nachrichten, die ja sehr, sehr schlimm waren in dieser Zeit. Also es war ja eigentlich zur Hochzeit von dem Konflikt.
Mhm.
Habe ich gemerkt, doch, ich habe Angst.
Mhm.
Weil zum einen hatte ich Angst, vielleicht wäre ich doch eingelocht.
Mhm.
Weil wenn man die Reisewarnung liest, dann steht da übersetzt, so, du fährst in den Iran und bist 2 Tage später eingelocht.
Mhm.
Zu 100%iger Sicherheit.
Und wir können dir nicht helfen.
Genau,
das
steht da eigentlich übersetzt.
Mhm.
So. Und dementsprechend dann dachte ich schon so, boah, wenn das jetzt echt passiert. Na, dann dachte ich aber auch so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es niemals machen.
Mhm.
Und wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm. Ich habe nur wieder vor irgendwas Angst, was gar nicht existiert. Und dem war halt auch so.
Mhm.
Und das war nochmal so ein Schlüsselerlebnis, dass ich, ja, seitdem tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, keine Angst mehr hatte.
Mhm. Und jetzt ist ja auch noch so, Angst ist ja auch ein Gefühl, so was man kann es ja einem anderen nicht erklären, so wirklich, ne?
Nee,
so. Also wenn ich dir jetzt erkläre, ich habe Angst vor Spinnen, so, ne? Dann kann ich dir das Gefühl, was ich habe, so dabei, das kann ich umschreiben in 1000 Bildern, du wirst es aber nie nachempfinden können.
Genau.
So, ne?
Genau.
Aber auf der anderen Seite ist es ja, ist es bei mir jetzt so, wenn ich irgendwie Angst habe, so, dann hilft es mir schon an der einen oder anderen Stelle, wenn ich da es einfach nur irgendeinem anderen erzähle. Ne?
Mhm.
In dem Wissen, der wird das nicht so spüren können wie ich, aber dann bin ich's los, sozusagen.
Ja.
Ne? So, jetzt bist du ja da alleine unterwegs. Wie hast du das gemacht?
Also zum einen kann ich es natürlich in meinem Tagebuch erzählen.
Stimmt, ja. Ja.
Im Zweifelsfall kann ich auch doch nochmal natürlich jemanden anrufen.
Hm.
Habe ich aber in Situationen, wo es mir irgendwie so ging, nie gemacht.
Hm.
Nee, das sitze ich tatsächlich dann mit mir selber aus.
Okay. Und hast du da das Gefühl, dass das ganz gut ist oder ist es, das ist eine blöde Frage, würdest du sagen, dass jetzt nach 6,5 Monaten jetzt diese Phase hier, die du jetzt durchmachst, tatsächlich irgendwie so ist, dass du diese ganzen Dinge, die du vorher immer mit dir selber ausgemacht hast, dass du die jetzt auch so zu Ende bringen kannst? Nicht, dass du jetzt rumläufst und mit jedem dann irgendwie deine ganzen Befindlichkeiten besprichst, aber dadurch, dass du jetzt ja irgendwie so ein bisschen auf Pause-Taste gedrückt bist, so, dass du das dann nochmal so in dir bewegen kannst, dass du das nochmal für dich klarkriegst? Oder ist es so, dass du im Grunde kaum erwarten kannst, dass es wieder losgeht? Wahrscheinlich beides ein bisschen.
Ne? Es ist beides, ja. Also jetzt hier gerade, ich erzähle ja zurzeit sehr viel, einfach weil ich doch immer wieder Leute treffe, die ich noch nicht gesehen habe in dieser Zeit, wo ich jetzt hier bin. Und solche Sachen teile ich natürlich weniger als jetzt so irgendwelche wilden Geschichten, die ich erlebt habe, aber mit Freunden auch immer wieder. Und das hilft auch, auf jeden Fall, da irgendwie das auch noch zu verfestigen auch, ja.
Ja. Hast du denn mal gespiegelt bekommen jetzt von Leuten, die dich gut kennen, so, ne? Familie, Freunde und so, haben die dir gesagt, Mensch, Hauke, hast dich schon verändert jetzt, nach einem halben Jahr? Hat dir das schon mal irgendwie einer so gesagt?
Ich bin dicker geworden. muss ich gerade mir echt überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht.
Nee,
es sind glaube ich, ganz viele Sachen, die so, also die sich dann in anderen Situationen erst zeigen. Mhm. Also doch, beziehungsweise meine Mutter hat es auf jeden Fall. Mhm. Vor allem auch schon in der Zeit, das war ja noch ganz zu Anfang, wo wir in Rumänien waren, wo sie gesagt hat, ey, deine Umgangsweise irgendwie so mit Unbekannten und wie du auf Menschen zugehst und so, das ist deutlich anders. Ich glaube, viele Sachen werden sich erst zeigen, wenn, also könnten mir Leute widerspiegeln, wenn sie halt mit mir irgendwo anders sind.
Mhm. Wenn sie mit dir was erleben würden, wo tatsächlich dann irgendwie mal Verhaltensweisen, die du früher hattest, jetzt vielleicht ein bisschen anders sind. Aber so wie ich dich jetzt sehe, hast du ja schon für dich selber auch schon ziemlich klar gekriegt, dass die ganze Geschichte jetzt schon eine ganze Menge mit dir gemacht hat. So, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und also ich würde also vielleicht sagen, weniger als ich erwartet hätte.
Okay. Hattest du Erwartungen dran? Hattest du dir vorher?
Also ich hatte auf jeden Fall Erwartungen dran, dass ich mich sehr, sehr stark persönlich verändern werde. Mhm. Aber bis die ersten wirklichen Veränderungen eingesetzt haben, hat das sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Auch weil dann einfach auch weniger Zeit zum Reflektieren und so bleibt, als ich erwartet hätte. Mhm. Nächstes Mal abends ist man einfach fertig, so, und dann geht man schlafen und, so, und wacht am nächsten Morgen auf, geht weiter. So. Mhm. Da bleibt relativ wenig Zeit irgendwie. Und deswegen hat es deutlich länger gedauert, bis wirklich was nachhaltig sich verändert hat.
Mhm. Wobei ich glaube, aus eigener Perspektive ist es immer relativ schwierig zu beurteilen. So, ne? Also ich wie gesagt, wir lernen uns heute Abend hier kennen. Ne? Also die letzten drei Folgen natürlich auch, aber im Rahmen dieser, wir haben uns vorher noch nicht irgendwie mal so wirklich unterhalten.
Nee.
So, ne? Aber zum Beispiel ist es so, dass ich das Gefühl habe, wenn du zum Beispiel über jetzt im weitesten Sinne fremde Kulturen sprichst, irgendwie so, was du erlebt hast, könnte ich mir vorstellen, dass du vor einem Jahr diese Gedanken noch nicht so angestellt hättest? Oder hast du dich immer schon relativ stark für Menschen interessiert und bist da irgendwie eingetaucht? Warum laufen die so rum? Warum tun die das, was die tun?
Nee.
Nee, ne?
Nee. Also dieses Interesse, das kann ich für diese Kulturen eigentlich nur dann wirklich entwickeln, wenn ich einen Berührungspunkt mit habe.
Mhm.
Also mir fällt es jetzt zum Beispiel auch, würde es mir super schwer fallen, mich mit Kulturen auseinanderzusetzen, wo ich vielleicht sogar noch durchfahren werde, aber wo ich jetzt noch nicht bin.
Ja, fällt ein Buch mit, zu lesen oder sowas.
Ja, darüber, fällt mir total schwer. Irgendwie macht für mich dann irgendwie wenig Sinn. Also klar wusste ich auch schon vorher, beziehungsweise war ich offen für andere Kulturen und so, aber das Wissen über die, da hatte ich nicht so das Interesse, mir das anzueignen. Tatsächlich, ja. Obwohl ich wusste, dass ich da durchfahren werde.
Klar, klar. Und letztendlich ist es, könnte ich mir vorstellen, ist es ja auch so, dass du ja auch in der Situation, wenn du unterwegs bist, ja auch wenig Möglichkeiten hast, irgendwas abstrakt zu denken. Ne? Also wenn du jetzt erzählst von dem Sikhismus-Tempel da, ne, so, da fährst du in die Stadt rein und sagst, ey, ich brauche einen Schlafplatz. So, wie komme ich an einen Schlafplatz? Das ist
notwendige, genau.
So, ne? Ich muss essen, ich muss schlafen und was weiß ich, ich muss
was essen, duschen, was trinken,
auf Klo, irgendwie so. Ne? So, wie kriege ich das hin? So, ne? Und wenn du dann über den Zugang dann eben auch Menschen findest, so, die dir das zur Verfügung stellen, die dir helfen und dann eben sich so erschließt, ja, das machen die ja nicht nur für mich, sondern das machen die, weil die so ticken oder weil die vielleicht irgendwie so erzogen sind oder irgendwie so, dann hast du ja eine ganz andere Möglichkeit, das irgendwie auch zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes.
Total. Also das sind dann Sachen, die sind irgendwie, gehen über Emotionen. Also viele Sachen, die ich über Kulturen gelernt habe, vor allem halt über die persische Kultur, weil es einfach da am intensivsten war, kann ich oft gar nicht so richtig ausdrücken, weil es viel ist, was ich gefühlsmäßig nachempfinden kann irgendwie, weil ich es einfach nur erfahren habe und mir teilweise einfach sogar Informationen darüber dann fehlen oder wissen. Aber ich habe es erfahren, deswegen ist es irgendwo so gefühlsmäßig, was ich oft gar nicht so beschreiben kann.
Und wenn du jetzt so, musst du jetzt nicht sagen irgendwie, aber wenn du jetzt dich an ein Gefühl erinnerst, verknüpfst du das irgendwie auch mit irgendeiner Erfahrung, die du hier gemacht hast? Also ich will jetzt mal sagen, wenn du jetzt von der persischen Kultur und der persischen Art zu leben sozusagen, ne, da spielt ja auch ganz viel, da spielen ja Dinge eine Rolle, die jetzt auch hier in der westlichen Welt ja nicht völlig unbekannt sind. Ne? Also da geht es ja auch um Toleranz, gerade was diese Sufi-Geschichten und so weiter angeht, um Achtsamkeit, um Zurückhaltung, um Respekt voreinander und so weiter. Ne? Das spielt vermeintlich hier bei uns ja auch eine große Rolle. So, ne? Mhm. Aber hast wahrscheinlich dann in dem Umfang so in der Ausprägung nicht erlebt hier wie da, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Mhm. Also solche Sachen wie die Höflichkeit im Iran, mit der ich aber auch wirklich viel Probleme hatte, muss man auch mal ganz klar sagen, da sowas gibt es hier eigentlich gar nicht.
Weil dir das unangenehm war oder weil es dir jetzt aufgesetzt erschien oder was hat der da?
Nein, jetzt wird's interessant. Und zwar, es gibt im Iran den sogenannten Tarof. Mhm. Das ist eine Höflichkeitsform, wo Höflichkeitsfloskeln eigentlich immer permanent ausgetauscht werden. Teilweise sogar geht es ums Anbieten von von Speisen, was weiß ich, von irgendwelchen Sachen dem Gegenüber, nur um dem ein gutes Gefühl zu geben, um höflich zu sein, um dem Gegenüber zu gefallen. Und das ist gar nicht so gemeint am Ende. Also zum Beispiel gibt es so eine Sache, man bietet einem etwas an und meint es eigentlich gar nicht so. Mhm. Und dem wird es dreimal angeboten. Und wenn er es dreimal ablehnt, so, dann reicht das auch.
Dann ist gut.
Mhm. Oder solche Sachen, zum Beispiel der Taxifahrer, der dann sagt, nee, brauchst mich nicht bezahlen, das ist meiner nicht würdig. Mhm. Ja, es ist klar, der braucht natürlich das Geld. Mhm. Aber diese Höflichkeit, nein, brauchst du nicht. Das ist ziemlich, ziemlich komplex, das Ganze. Mhm. Und für einen Europäer fast nicht zu verstehen, weil ganz viele Sachen davon sind auch sprachliche Feinheiten, die ich ja gar nicht wahrnehmen kann, weil ich die Sprache, ich bin der Sprache nicht mächtig. Und da kann es teilweise zu sehr schwierigen Situationen führen, weil vor allem dann irgendwie einfachere Leute das gar nicht wissen, dass das für uns ja anders ist als Europäer, dass ich das vielleicht gar nicht so wahrnehme, oder die es auch gar nicht merken, weil es so drin ist. Da hatte ich tatsächlich oft Probleme mit. Also Beispiel, ich wurde dann zum Frühstück eingeladen, ich habe irgendwo gezeltet, dann kamen abends noch welche vorbei, die haben mich dann die wollten mich zum Mittag einladen. Ich sage, ja, dann bin ich schon weg. Ja, kannst du zum Frühstück kommen? Ja, wo denn? Ja, das Haus da drüben. Ja, okay. Ich dachte, ja, wenn die das so sagen, dann wird das wohl eindeutig sein, welches Haus. Ja, bin ich morgens dahin, ja, da war ein Dorf. Es hätte jedes Haus sein können. So, da war da irgendwie klar, die haben mich aus Höflichkeit dann eingeladen und meinten es gar nicht so. Solche Sachen kommen da immer mal wieder vor.
Und jetzt bei dir, bist du denen dann böse, dass sie so gesagt haben?
Nee, nein.
Sind das, die sich untereinander, hast du da mitbekommen, dass die sich untereinander böse sind, wenn eben so vermeintliche Angebote gemacht werden oder irgendwie?
Nee, das ist ja für die normal und das ist ja höflich. Aber ich weiß, dass teilweise auch Iraner manchmal damit Probleme haben. Wenn dann solche Sachen kommen, wie zum Beispiel etwas wird tarofgemäß angeboten, und da wird auch im Tarof geantwortet. So, und dann ist irgendwie völlig.
Schaukelt man sich immer weiter hoch, genau, aber am Ende ist es nur heiße Luft.
So ein bisschen. Ja. Also solche Sachen habe ich auch schon mitbekommen. Aber in erster Linie ist es für uns als Europäer einfach schwierig. Ich habe oft dann teilweise sogar nachgefragt, so, ey, ist das Tarof? Weil ich es einfach nicht wusste. Habe ich es auch erlebt, ja, da haben sie gesagt, ja, ist kein Tarof, und haben aber nur tarofgemäß geantwortet, dass es kein Tarof ist, war eigentlich Tarof.
Ja.
Ist schwierig.
Okay.
Aber
okay.
Denen dann jetzt böse zu sein, wäre halt voll
unpassend.
Unpassend einfach, ne? Gewesen.
Unangemessen.
Das ist ja deren Kultur.
Ja.
Das ist ein Teil deren Kultur, für die ist das normal. Mhm. Und ich komme jetzt in das Land und sage, was soll das denn für eine Scheiße? Mhm. Das wäre ja so unreflektiert und so daneben gewesen. Mhm. Also ich muss mich da einfach anpassen und versuchen, damit umzugehen.
Mhm. Wenn du jetzt so mit dem Wissen von heute dich nochmal versetzt sozusagen in die Lage, als du losgefahren bist auf Weltreise, ne? Da hast du ja auch einen Grund für dich gehabt, das zu machen, ne? Ja. Ist der Grund immer noch der gleiche jetzt? Oder hat sich da was verändert bei dir?
Nee, der Grund ist eigentlich immer noch derselbe.
Immer noch derselbe?
Immer noch derselbe, ja. Ich möchte weiterhin andere Kulturen kennenlernen und auch weiterhin mit dem Fahrrad fahren, weil ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Mhm. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel, weiß ich, mit dem Flugzeug von Land zu fliegen oder mit dem Zug oder so, weil diese Erfahrung, die ich mit dem Fahrrad mache, weil ich so nah an den Leuten bin, die kann man nicht machen, wenn man mit, ich will nicht sagen, die kann man nicht machen, aber es ist deutlich schwieriger zu machen, wenn man jetzt mit dem Flugzeug einfach nur durch die Gegend fährt und dann in dem Land mit dem Bus von Stadt zu Stadt fährt, zum Beispiel, dann wird man nicht so nah an die, ich sag mal, einfache, an die wirkliche Bevölkerung rankommen. Mhm. Weil die großen Städte sind immer anders. Sind immer irgendwie ein bisschen weltoffener, sind immer irgendwie anders orientiert. Mhm. Und ja, ich komme halt wirklich durch die richtig kleinen Dörfchen, wo wahrscheinlich teilweise nie ein Europäer vorbeigekommen ist. Mhm. Und schon gar nicht irgendein Dude auf dem Fahrrad. Mhm. Ja, selbst wenn man trampt, wird man solche Orte selten sehen.
Ja, wird man wahrscheinlich nicht. Womit wir auch im Grunde, ich habe noch zwei letzte Fragen so an dich. Die eine ist natürlich, du sagtest ja zu Beginn schon mal, von so ganz langfristigen Planungen hast du dich verabschiedet. So. Ja. Jetzt düst du in ein paar Tagen wieder runter nach Delhi. Was ist denn da so, sind die nächsten Etappen, die nächsten Länder, die du dann so bereisen möchtest, genau. Beradeln möchtest.
Genau, also erstmal in Indien werde ich irgendwie jetzt wahrscheinlich erstmal Richtung Süden fahren, da mache ich mir jetzt keinen Plan, weil Indien ist mehr oder weniger jetzt nur das Land, wo ich den Winter verbringen werde, damit ich dann im Frühling wieder zurück nach Pakistan fahre und dann nach Afghanistan.
Okay.
Durch Afghanistan nach Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan. Durch China in die Mongolei, also die ganze Zentralasien, das wollte ich halt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und Mongolei war auch schon immer so ein Traum.
Ja.
Durch China in die Mongolei, dann einmal quer durch, wieder durch China, dann mit der Fähre oder irgendeinem Schiff oder so nach Südkorea. Das sollte sich bis dahin dann auch hoffentlich wieder beruhigt haben.
Ja, da. Demnächst ist Trump Präsident, der beendet alle Kriege.
Ja, genau. Genau. Ja. Genau, und dann nach Japan rüber mit der Fähre.
Ja.
Irgendwie 2 Monate irgendwie durch Japan. Dann wieder zurück nach China. Entweder, angeblich gibt es eine Fähre nach Shanghai. Wenn nicht, dann muss ich wieder zurück durch Südkorea, wieder nach China. Dann runter nach Südostasien. Also erst nach Vietnam, dann nach Laos, Kambodscha, Thailand. Runter nach Malaysia, Indonesien. So ein bisschen Inselhopping machen. Dann von Timor-Leste nach Australien. Da dann arbeiten, um das Geld für Amerika zu verdienen.
Okay.
Ursprünglich war auch der Plan nach Neuseeland. Das war so ein ganz, ganz großer Traum, immer nach Neuseeland zu kommen. Das ist irgendwie so ein bisschen weniger geworden, der Traum, weil es auch mega hohe Lebenshaltungskosten da sind. Das heißt, ich weiß, es macht einfach wenig Spaß, wenn die Lebenshaltungskosten hoch sind, weil ich dann immer so aufs Geld gucken muss. Aber das sehe ich dann. Und dann versuche ich ein Segelboot nach Vancouver zu finden.
Okay.
Also ich will halt keine Distanz der Reise mit dem Flugzeug skippen, sondern ich möchte so ein Gefühl für die Größe der Welt bekommen. Deswegen will ich auch einmal rumfahren. Genau, und dann irgendwie halt nach Kanada. Das wird wahrscheinlich auch nicht in einem Rutsch gehen, weil das ist so von irgendwo da im Süden nach ganz da oben im Norden, einmal quer rüber. Aber dazwischen liegt Hawaii, also es könnte sein, dass ihr mit einem Boot nach Hawaii kommen, mit dem nächsten dann nach
Vancouver.
Genau, und dann die Westküste runter.
Ja.
Bis nach Panama. Und dann von Panama dürfte es halt relativ einfach sein, wieder ein Segelboot zu finden, was nach Europa fährt oder nach Nordafrika.
Ja.
Aufgrund des Panama-Kanals.
Südamerika lässt du dann aus sozusagen oder weißt du noch nicht so viel? Mal gucken, also, wie es kommt.
Ist jetzt nicht geplant, aber wer weiß, ne? Mhm. Wenn ich dann sage, oh, ich habe immer noch Bock, dann kann ich das auch noch mitnehmen. Mhm. Aber ist jetzt derzeit nicht geplant. Ich kann mir vorstellen, dann bin ich ja schon echt lange unterwegs.
Dann sag, bist du lange unterwegs.
Reicht jetzt.
Dann bist du lange unterwegs. Auf der anderen Seite bist du dann auch schon so lange unterwegs, dass du vielleicht auch sagst, ach, auf einen Monat mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. So, ne? Das kann ja auch passieren. Also ich meine, Südamerika habe ich auch nur Bekannte, die mir mal von Costa Rica erzählt haben. Sicherlich politisch und auch insgesamt nicht unbedingt eins der stabilsten Länder der Welt. Aber es soll wunderschön sein in Costa Rica.
Also inzwischen ist Costa Rica sogar politisch und so sehr stabil.
Ja, da gibt es Ecken so. Hm.
Ja, okay, wie auch immer, ich kenne mich ja nicht ganz aus.
Das soll sehr, sehr, sehr schön sein und tatsächlich auch Argentinien soll sehr, sehr schön sein. Mhm. Aber
ist auch ein großes Land, wird auch so und so, ne?
Ja, 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 klar. Ach so, und dann vom Panama-Kanal, der dann auch demnächst den USA gehört, dann mit dem Schiff wieder rüber nach Europa und da
wo das Schiff halt hinfährt, ne? Also aber ob nicht, das jetzt England ist oder Spanien oder Nordafrika, das ist dann ja egal.
Ja, aber jetzt den afrikanischen Kontinent oder so, da würdest du jetzt nicht größeren Wert drauf legen, da auch nochmal entlang zu schippern, so, ne?
Nee, also wenn ich den bereise, dann nochmal sozusagen als extra Projekt, als extra Reise. Das ist einfach auch nochmal ganz, ganz anders. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, so dann fahre ich Südamerika noch runter und dann versuche ich irgendwie mit dem Schiff nach Südafrika zu kommen. Habe mir das mal auf der Karte angeguckt, das wird nichts werden wahrscheinlich. Und dann nochmal die Westküste von Afrika hoch. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht.
Ja.
Aber das liegt ja noch so weit in der Ferne.
Natürlich, natürlich.
Meine Route hat sich jetzt schon in den letzten Monaten so oft geändert, dass ich...
Die wird sich auch noch so oft ändern. Wer weiß, wo es sich hin versteckt. Ne? Also wer weiß, vielleicht ist das in Australien einfach so toll, dass du sagst, okay, komm, da bleibe ich noch mal eine Weile irgendwie und guck mir das an. Du bist ja frei und ungebunden und ja, bist ja auch geerdet genug, um selber dann irgendwie eine gute Entscheidung für dich treffen zu können.
So. Das denke ich auch, ja.
Ja. Mal ganz grob, wenn du sagen würdest, wie lange möchtest du noch unterwegs sein?
Also ich vermute, Gesamtlänge der Reise 3 Jahre, hängt halt maßgeblich davon ab, wie lange ich in Australien arbeiten werde. Mhm. Ursprünglich wollte ich auch in Neuseeland arbeiten, wenn ich da auch noch arbeite, dann wird es natürlich noch länger. Mhm. Das heißt, jetzt nochmal 2,5 Jahre vermute ich mal. Mhm. Ich habe halt jetzt dadurch, dass ich die Route so umgestellt habe, dass ich jetzt durch Zentralasien und die Mongolei fahre, fast nochmal ein Jahr dran gehängt. Mhm. Weil sonst wäre ich jetzt halt laut meinem ersten Plan von Bangladesch aus mit dem Flieger nach Laos geflogen, weil Myanmar halt geschlossen, da kommst du nicht durch, da ist
Bürgerkrieg. Ach so, okay.
Nach Laos geflogen und dann wäre ich ja.
Dann wärst du ja schon in
Malaysia. Wär ich jetzt demnächst in Südostasien,
ja,
genau.
Ja.
Und da habe ich jetzt halt nur mal ein gutes Jahr dran gehängt.
Ja. Und wenn du jetzt so planst, guckst du ja schon drauf, zu welcher Jahreszeit du irgendwo bist, ne?
Muss, ja.
Sonst hast du
ja also keine ich Chance. Bin halt nicht ausgerüstet für irgendwo kalter Winter. Wo ich in Armenien einmal ungefähr minus 5 Grad hatte, das war oberste Grenze, beziehungsweise unterste Grenze. Viel mehr kann ich tatsächlich mit meiner Ausrüstung nicht.
Ja, okay, aber dann musst du ja auch nicht. Also das ist ja durchaus gut planbar. Das ist ja nicht irgendwie...
Ja, man muss sich natürlich schon echt Gedanken drüber machen,
klar.
So, und mal irgendwo in irgendwelchen Ländern richtig Gas geben. Also zum Beispiel in der Türkei musste ich richtig Gas geben, weil es dann im Osten auch schon in den höheren Gefilden richtig kalt wurde und richtig ungemütlich. Und hätte ich mir da noch mehr Zeit gelassen, dann wäre es in Armenien noch kälter geworden. Da musste ich schon ein bisschen durchheizen durch die... dass es nicht zu kalt wurde, ja.
Und die vielleicht letzte oder vorletzte Frage. Hast du das Gefühl für dich, dass du Probleme jetzt anders löst als vor einem halben Jahr?
Ja, viel entspannter.
Viel entspannter, ne?
An und für sich, Probleme sind auch nur Herausforderungen, mit denen man umzugehen hat. Und je größer das Problem ist, beziehungsweise je größer ist die Herausforderung, wenn man Problem als Problem ansieht, ist es ein Problem. Wenn man sagt, es ist nur eine Herausforderung, ist es auch kein Problem. Also ich gehe damit deutlich entspannter um.
Was für ein schönes Schlusswort. Was für ein schönes Schlusswort hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Das hast du sehr gut gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Hauke, was dir noch am Herzen lag?
Oh, ich könnte natürlich noch 3 Stunden weiter erzählen, aber.
Das stimmt, das stimmt. Das wäre auch toll. Aber weißt du, was wir machen? Wir sparen uns das auf. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir remote das nochmal machen.
Hm? Ja.
Irgendwie, wenn du da irgendwo unterwegs bist und sagst, Mensch, ich hätte mal Bock oder so, dann meldest dich und dann müssen wir eben nur gucken, dass die Zeitverschiebung einigermaßen passt.
Das
so?
Ist tatsächlich eine Herausforderung, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Da habe ich gerade sehr gute Erfahrungen damit, kann ich dir nachher mal off the record erzählen. Aber das könnten wir total, total gerne machen. Und
ja, gerne.
Ich danke dir einfach echt für deine Zeit und für deine Offenheit und dafür, dass du über die Dinge, die jetzt auch mal nicht so gut waren, so, dass du da eben auch mit dem gleichen Vibe und mit der gleichen, wie soll ich sagen, Gelassenheit drüber sprichst, wie über die Dinge, die dich einfach schwer beeindruckt haben und die mich auch schwer beeindruckt haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das ist echt, echt super. Ich glaube nämlich, dass gerade so in diesen holprigen Zeiten, wo wir ja alle irgendwie so ein bisschen drin leben, es ganz wichtig ist, zu gucken, was passiert so um uns herum. Irgendwie, ja, ne? Also total. Da nicht die Augen zu verschließen und dann eben auch so zu erkennen, dass man, wenn man irgendwie möchte, man auch einen Teil dazu beitragen kann, dass vielleicht doch nicht alles nur blöd ist, sondern dass es auch vielleicht ganz gut ist.
Auf jeden
oder
Fall.
Oder ganz gut werden kann. Und es wurde gut. Wenn du das jetzt hörst, ist Hauke schon wieder mit seinem Fahrrad vereint und radelt einfach mal weiter um die Welt. Du kannst ihm gerne auf Instagram folgen, dann erfährst du, wo er gerade so ist und was er gerade erlebt. Für mich war es jetzt schon eine ganz besondere Erfahrung, Hauke kennengelernt zu haben. Und wie ist es bei dir? Hast du auch Lust bekommen, die Welt zu erkunden? Schreib es mir gerne, entweder per E-Mail an moin@ikerne-podcast.de oder über die sozialen Medien, dort bin ich unter ikernepodcast, ein Wort, zu finden. Und wenn du da schon mal dabei bist, komm auf der Website vorbei, www.ikerne-podcast.de und überlege, ob du mir eine Unterstützung dalassen kannst. Geht über PayPal oder Steady. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und freuen würde ich mich auch, wenn du allen Menschen vom Ikerne-Podcast erzählst, wo du das Gefühl hast, er würde sie interessieren. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleib stabil.